Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, es gibt ja gerade nicht so viele gute Nachrichten, was die wirtschaftliche Lage angeht. Wir haben eine konjunkturelle Delle. Wir stecken auch tief in der strukturellen Krise. Nach der Wahl von Donald Trump müssen wir uns darauf einstellen, dass Zölle verhängt werden, was auch Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze wohlmöglich in Deutschland kostet. Und eine Ampelregierung gibt's auch nicht mehr. Und das sind keine ganz einfachen Verhältnisse, gerade auch für die Wirtschaft, die ja Stabilität und Planbarkeit braucht. Und manchmal stelle ich mir die Frage, wo kommen in diesen Zeiten eigentlich ja die Gründe für Optimismus, für Zuversicht, auch vielleicht für Hoffnung auf ein besseres Morgen her? Und da gibt's eine Community, die immer ganz viel Hoffnung versprüht. Das sind die Startups. Das sind ja hoffentlich die mittelständischen Unternehmen von morgen, diejenigen, die ganz viel Innovation und neue Technologien nach vorne bringen. Und das Thema würde ich gerne heute ein bisschen vertiefen und habe dafür einen unheimlich hochspannenden Gast. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Startup-Verbandes. Sie ist selbst Gründerin. Und sie ist deswegen auch eine Person, die uns Mut machen kann. Herzlich willkommen, Verena Pauster.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Verena, wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen würde ich dich jetzt auch einfach duzen und habe einfach nochmal einen Blick geworfen in deinen Lebenslauf. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, du warst dann Trainee bei der Münchner Rück, großen Finanzdienstleistungsunternehmen. Mhm. Und ich will mal sagen, das ist eine solide Karriere und dann warst du trotzdem so wahnsinnig, wenn ich das so salopp sagen darf, zu sagen, ich will trotzdem Gründerin werden. Warum macht man das eigentlich?
Das ist auch in den Augen meiner Eltern damals wahnsinnig gewesen, weil du musst dir vorstellen, die hatten so gerade das Gefühl, Mensch, jetzt hat die da Finanzen, Rechnungslegung, Controlling studiert, jetzt ist sie bei der Münchner Rück gut untergekommen, sie ist 23, die haben wir aus dem Haus sozusagen. Und in dem Moment habe ich da gekündigt und gesagt, ich glaube, ich muss gründen. Also das war erstmal eine Sollbruchstelle und es ist dann auch gleich schiefgegangen, die erste Gründung. Da habe ich mir damals ein Jahr für gegeben und nach einem Jahr feststellen müssen, dass das leider nichts wird. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen einmal Unternehmerin, immer Unternehmerin. Wenn du einfach die Dinge eher so betrachtest aus, wie kann man sie voranbringen, wie kann man sie ändern, das gibt's noch nicht, wie kann man das erschaffen, dann bist du irgendwann nicht mehr so richtig tauglich für einen Konzern. Und insofern, nachdem ich da einmal ins kalte Wasser gesprungen war, bin ich einfach weiter geschwommen und irgendwann wurde es dann erträglich und fast schon warm.
Ja, und heute bist du nicht nur erfolgreiche Gründerin, sondern du leitest den Startup-Verband und bringst auch die politischen Perspektiven und auch die Interessen des Verbandes und der Community insgesamt in der Politik ein. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, was euch so umtreibt, was ihr auch von der Politik euch erwartet, wo vielleicht auch Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern bei dem Thema steht. Und ich habe einfach mal ein bisschen gelesen, ihr gebt ja regelmäßig auch eure Reports heraus, um Startup Deutschland ein bisschen zu vermessen. Und es gibt schon große Unterschiede. Ich will mal so sagen, also meine Wahrnehmung ist, es gibt zwei sehr große Ökosysteme. Das ist ja der bekannte Begriff, Berlin und München. Da tut sich jede Menge. Das hat auch eine internationale Sichtbarkeit. Auch bei uns in Baden-Württemberg, das darf ich auch mit Stolz sagen, tut sich jede Menge. Es ist eher ein dezentraler Ansatz. In Karlsruhe, rund um das KIT, nehmen wir das Thema Automatisierung oder Robotik oder das Thema Gesundheit, Healthcare, Biotech aus meiner Heimatregion in Heidelberg. In Stuttgart ist natürlich das Thema Automotive. Wir haben das Cyber Valley in Tübingen, da geht es ums Thema künstliche Intelligenz. Und in Heilbronn entsteht ja auch was wirklich unheimlich Innovatives, vor allem durch die Schwarz-Stiftung gepusht, aber auch wir als Land sind da mit dabei, ganz genau. Das sind alles so kleine Ökosysteme, die vielleicht nicht diese internationale Sichtbarkeit haben, aber in dieser Dezentralität, das macht ja auch irgendwie die Bundesrepublik Deutschland aus und auch deine Heimat Nordrhein-Westfalen ist ja ähnlich gestrickt. Mhm. Wie schaust du denn auf die deutsche Start-up-Landschaft, gerade so auch im Vergleich zu anderen Regionen? Wo stehen wir da im Wettbewerb?
Also ich bin da erstmal sehr stolz auf diese Dezentralität, denn zum einen, wie du es gerade beschreibst, ist es ja eigentlich eine totale Stärke, so viele verschiedene Zentren zu haben und so viel Aktivität im ganzen Land. Weil guckst du mal nach Frankreich oder Großbritannien, aber auch Skandinavien, dann konzentriert sich da immer sehr viel auf die Hauptstadt. Also in Paris ist alles und wenn du aber ein Startup außerhalb von Paris gründen willst, wird es schon schwer. Und wir haben es irgendwie geschafft, dass du natürlich noch lange nicht so wie in Berlin und München die Infrastruktur hast, aber überall im Land jetzt gemeint bist, wenn du gründen willst. Und wir haben ja so 16 Landessprechende, also das sind zum Teil Teams von 2-3 Leuten beim Startup-Verband. Also jedes Bundesland hat seine eigenen Gründer, Gründerinnen, die für die Region auch sprechen. Und wenn ich da eben zur Founders Foundation nach Bielefeld oder zu diesen ganzen Orten, die du gerade beschrieben hast, oder zum BRIC in Essen fahre, dann denke ich so, das müssen wir eigentlich noch viel mehr als unsere Stärke hervorheben, weil wir denken eigentlich immer so ein bisschen, das wäre eine Schwäche aus, kann man nicht eigentlich nur in den großen Ballungsgebieten erfolgreich sein, die dann auch internationale Strahlkraft haben. Aber wenn du dir mal anguckst, was aus den Hochschulen unseres Landes, aus den Universitäten rauskommt an Weltklasseforschung, an Ingenieuren, Ingenieurinnen und wenn du das zusammenbringst mit unserer industriellen Basis, die eben häufig nicht in den großen Städten angesiedelt ist, dann wird daraus aus meiner Sicht ein echtes Rezept für die Zukunft.
Also vielen Dank nochmal, dass du das Thema auch angesprochen hast, weil ich glaube, das Thema Wissenschaft, Universitäten, Hochschuleinrichtungen überhaupt extrem wichtig in dem Kontext sind. Darf ich jetzt auch ein bisschen mit Blick auf mein eigenes Bundesland sagen, denn Baden-Württemberg ist vor allem eine starke Hochschullandschaft. Wir haben über 70 Hochschulen im ganzen Land. Wir haben natürlich auch vor allem unter Exzellenzgesichtspunkten hervorragende Universitäten. Und was wir merken, wir sind unheimlich gut dabei, Ideen zu erfinden, Dinge zu erfinden, kreativ zu sein. Und zwar egal jetzt in welchem Bereich, wo uns ja immer nachgesagt wird, wo es rans hapert, ist dann den Schritt in die Selbstständigkeit oder in die Kommerzialisierung, in die Anwendung zu gehen. Und wir kriegen ja immer dieses schöne in Anführungszeichen Beispiel von dieser MP3-Technologie, die im Fraunhofer Institut entwickelt wurde. Aber das Geschäft haben dann andere gemacht, vor allem immer die USA. Hat sich da was geändert und woran liegt das, dass wir das eine so gut können, Dinge zu erfinden, aber das mit den Geschäftsmodellen, wo stehen wir da? Sind wir da besser geworden? Ja,
also das Ausgründen aus Hochschulen, Universitäten ist unser Hauptproblem, weil wie eben gesagt, wir sind, was die Forschung angeht, Weltklasse und dann brechen wir komplett ein, weil wir da erstens nicht die Strukturen um die Universitäten rum haben. Also guck dir eine Unternehmertum in München an, die ist ja nicht aus Versehen so erfolgreich geworden, sondern die hat genau diese Zutaten zusammengebracht. Center of Entrepreneurship mit einer TU, mit Kapital, mit den Unternehmen der Region und hat daraus es eben geschafft, dass 50 Deep Tech Startups pro Jahr aus der Unternehmertum rauskommen. Und das wäre ohne Probleme, sage ich mal, auch an anderen Hochschulen möglich, nur wird da eben kaum investiert in diese sogenannte dritte Säule der Ausgründung, sondern Lehre und Forschung diktieren das Spiel. Das ist sozusagen der Chip on the Shoulder. Also was ist wichtig, dass du lehrst, dass du forschst? Es ist nicht so wichtig, dass du ausgründest. Und das ist insofern ein Problem, weil, wenn ich es jetzt mal übertrieben sage, sterben wir dann natürlich ein bisschen in Schönheit. Ja, wir gewinnen Preise, wir sind international renommiert. Aber guckst du dir an, wie viel wir daraus wirklich umsetzen und in die Praxis bringen, ist das denkbar wenig. Und das ist eigentlich so die größte Innovationsreserve unseres Landes. Und deswegen bin ich eben immer die Erste, die sagt, wenn hier jemand den Abgesang auf die deutsche Wirtschaft macht oder auf den Innovationsstandort Deutschland und sagt, hier gehen bald die Lichter aus, sag ich immer, Leute, wir haben die Lichter noch gar nicht angemacht. Also wir haben eine Unternehmertum und wir wollen jetzt mit den Startup Factories hoffentlich dieses Konzept im ganzen Land replizieren. Aber damit haben wir ja noch gar nicht angefangen. So, und deswegen kannst du es negativ betrachten und sagen, ja Mensch, da geht noch nicht genug. Oder positiv aus, was haben wir da noch für ein Potenzial?
Ich habe neulich mal in einem Interview einen Satz gesagt und habe dann auch viel Feedback bekommen, auch kritisches oder vor allem kritisches ehrlicherweise angesichts der wirtschaftlichen Lage. Ich habe gesagt, unser Problem ist gar nicht so sehr die Herausforderung, die zum Beispiel ein Unternehmen wie ThyssenKrupp gerade hat, sondern dass das letzte wirklich global relevante Startup in Deutschland 50 Jahre alt geworden ist und die SAP ist. Und da haben mir auch Gründer geschrieben, haben gesagt, ja, aber wir haben doch auch mittlerweile Startups. Da gibt's den Flixbus und BioNTech und die sind auch weltweit erfolgreich und das stimmt. Und ich wollte deren Erfolg gar nicht schmälern, sondern ich wollte etwas zuspitzen, dass wir, wenn wir über Strukturwandel und Transformation nachdenken, natürlich sehr stark auch an klassischen Industrien hängen. Und da steckt ja auch unheimlich viel Wertschöpfung dran. Ich komme selbst aus einem Industrieland, aber gleichzeitig uns dann ein bisschen das Gefühl davon flöten geht, dass es ja auch darum geht, die Technologien des 21. Jahrhunderts, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da ist meine Frage, wie blickst du da drauf, auch auf die politische Diskussion?
Also ich glaube, du musst das eine tun und das andere nicht lassen. Also generell sind wir in diesem Land natürlich sehr in die Vergangenheit und in den Status quo verliebt. Ja, also wir lieben immer all das, was uns groß gemacht hat und was jetzt so ist und verkennen irgendwie, dass das ja auch genau die gleichen sozusagen Momente Null gab, wo ein SAP gegründet wurde, wo ein ThyssenKrupp entstand und so. Und warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn du dir mal unseren Mittelstand anguckst oder die Corporates, dann hat Clemens Fuß vom IFO-Institut das eigentlich sehr gut gesagt. Er hat gesagt, wir sind da gefangen in einer Middle-Tech-Falle. Das heißt, wir investieren immer in Innovationen, die wir schon sozusagen haben und beibehalten und die halten wir sozusagen aktuell. Aber also
das, was wir schon gut machen, da machen wir nochmal 2000 neue Patente, um noch
das
noch ein bisschen besser zu machen.
Das noch ein bisschen besser, statt in Hightech zu gehen und Hightech gemeint auch als große neue Technologien, ob das Quantencomputing ist, Space Tech im Medizinbereich, KI, autonomes Fahren, egal was man da nimmt, weil wir da eben immer sagen, das sind ja so große Wetten, da haben wir Angst, uns die Finger zu verbrennen. Und wenn du dir aber anguckst, wie du global wettbewerbsfähig wirst, dann ist das eben ganz häufig natürlich auch eine Resultante von Kapital, was allokiert wird. Und ein Marvel Fusion oder ein Proxima Fusion im Fusionsenergiebereich, die spielen da weltweit gerade vorne mit, aber die gehen jetzt mit ihrem Forschungsreaktor in die USA, weil es da Förderung gibt, weil da diese Technologie gefördert werden soll. Und wir bauen hier in Europa und in Deutschland viel zu oft nur die Rampe und nehmen die Frühphase und das Risiko. Und wenn wir dann ganz tolle Unternehmen an diese Rampe vorne dran gestellt haben, dann springen wir nicht hoch ab, sondern dann kommen die anderen, bedienen sich und sagen vielen Dank, dann picken wir uns mal die Rosinen raus. Und das nervt mich, weil das eine ist zu sagen, wir sind nicht so mutig oder wir gehen nicht so sehr ins Risiko. Ich finde, wir gehen viel zu sehr ins Risiko, weil wir viel zu wenig die Früchte unseres Erfolgs ernten. Wir säen da wie bekloppt sozusagen, was auch super ist. Aber es muss auch unser Anspruch sein, dass die Unternehmen, die hier groß werden, auch langfristig hier bleiben, an die Börse gehen und in unsere Volkswirtschaft wieder zurückfließen.
Also ein Thema hast du jetzt schon mal klar verankert. Die Universitäten, habe ich jetzt rausgehört, neben den klassischen Säulen Forschung und Lehre, eigentlich eine dritte, wenn ich dich richtig verstehe, gleichberechtigte Säule, die Ausgründung und das Kommerzialisieren von Ideen und nicht nur Paper schreiben, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, in die Anwendung zu gehen. Zweitens höre ich jetzt bei dir raus, diese Kapitalfrage. Das ist ja eine, die jetzt eigentlich ja nichts Neues ist. Wir sind ein bankdominiertes Land. Risikokapital, das ist ja eine spezielle Systematik. Vielleicht kann ich das nochmal kurz erwähnen. Ich war gerade auf einer Reise in den Vereinigten Staaten nach der Wahl von Donald Trump und wollte dort auch die transatlantischen Beziehungen gerade in dieser Zeit vertiefen und habe dann am MIT auf dem Campus so ein Spin-off besucht. Da ging es um Biotech-Startups, die aus dem universitären Umfeld entstehen. Und da haben sie mir berichtet, da gibt's dann alle drei Monate so einen Investorentreffen. Da kommen dann die Risikokapitalgeber aus der Region, das sind halt richtig viele, und treffen dort die Startups buchstäblich zwischen Tür und Angel auf den Laborfluren und dann wird einfach mal hier eine Million, da eine Million vergeben, um einfach in die nächste klinische Phase zu gehen. Davon sind wir ja sozusagen weit weg. Und wenn ich das noch sagen darf, wir sind natürlich als Land dahinterher. Ich bin Verwaltungsratsvorsitzender unserer L-Bank. Die L-Bank, das ist quasi unsere KfW, unsere Landesförderbank, wo wir im Bereich der Wohnraumförderung, wo wir im Bereich der Wirtschaftsförderung unheimlich viel machen. Und wir haben uns die Strategie gegeben, dass wir gerade auch im Risikokapitalbereich mehr machen wollen. Wir machen dort jede Menge. Sind auch viele erfolgreiche Dinge draus geworden. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass der Staat oder eine Staatsbank das alles machen kann. Wir brauchen natürlich sehr viel mehr private Investoren. Und das ist ja so ein bisschen die Henne-Ei-Problematik. Du hast es ja eben angesprochen. Und dann geht halt so ein Unternehmen wie BioNTech, die Erfinder des Impfstoffes, hier gegründet, auch übrigens aus dem universitären Umfeld, und gehen dann, glaube ich, am Nasdaq an die Börse, also in den Vereinigten Staaten und nicht bei uns. Wie kommen wir denn dahin? Also Kapital ist ja da, wir sind ja eine reiche Region.
Genau, und deswegen hat mich dieses Jahr so optimistisch gestimmt. Du hast ja am Anfang gesagt in der Anmoderation, woher nimmt man seinen Optimismus, wenn die Zahlen irgendwie in die falsche Richtung gerade zeigen? Und da kann ich mich einfach wahnsinnig an Dingen hochziehen, wo ich merke, so, das ist jetzt wirklich der Anfang von einem Umdenken. Und was ist diesen Sommer passiert? Im September ist die sogenannte WIN-Initiative vorgestellt worden. Und das ist zum ersten Mal eine Initiative, wo Pensionskassen, Versicherer, Konzerne, Mittelstand aus dem ganzen Land sich zusammengetan haben unter Federführung der KfW, aber auch eng begleitet von der Bundesregierung und gesagt haben, also von der, die es jetzt nicht mehr gibt, und gesagt haben,
oder
wir
nur noch
wollen
zu zwei Dritteln.
Genau, privatinstitutionelles Kapital direkt in Innovation und Venture Capital leiten und nicht über irgendwelche staatlichen Fonds und irgendwelche komplexen Strukturen, sondern direkt von Geldgeber zu Venture Capitalist. Und der wiederum investiert ja dann in verschiedenste Startups. Und wenn man da eben in ein breit gefächertes Venture Capital Portfolio geht, dann hast du halt auch eine total diversifizierte Strategie. Und da sind 12 Milliarden bis 2030 jetzt zusammengekommen. Es ist erstmal eine Absichtserklärung dieser Teilnehmer, das zu investieren. Und die KfW monitort das jetzt ganz engmaschig. Und das ist eine richtig gute Nachricht, denn erstens gibt es eine lange Longlist an Unternehmen und Pensionskassenversicherern, die sagen, oh, da wären wir auch gerne bei der zweiten Runde dabei. Außerdem bist du mal nicht so abhängig von einem Haushalt und von der nächsten Regierung und möchte die das auch und passt das noch in den Haushalt, und der Staat soll jetzt auch nicht in Venture Capital investieren. Das soll im Idealfall das private Geld machen, aber der Staat soll es natürlich flankieren durch Deregulierung, durch Entbürokratisierung und durch das Signal, wie toll, das wollen wir hier. Und deswegen finde ich Win einen echten Schritt nach vorne, denn die letzten 3-4 Jahre habe ich immer ziemlich neidisch nach Frankreich geguckt, die da den sogenannten Plan TB haben, der genau das erreicht hat, dass Versicherer dort 500 Millionen pro Versicherer pro Jahr in Venture Capital investieren. So, und dann sind da 6-7 Milliarden zusammengekommen in Frankreich, und so ist ein Mistral möglich geworden, ein AI-Unternehmen, was auf Augenhöhe mit OpenAI jetzt mithalten kann. Das schaffst du nur, wenn du solche großen Fonds auch hast, die dann in der späten Phase auch noch richtig viel Geld allokieren können.
Jetzt ist ja auch einiges passiert. Du hast die Win-Initiative angesprochen. Mhm. Es gibt einen Wettbewerb auch der Bundesregierung, was genau solche Initiativen wie die Unternehmertum angeht, also akademische Ökosysteme sozusagen, ja, noch Startup anzureichern. Factories. Ja. Diese Startup Factories. Ich habe zumindest mal vernommen, dass auch die Bewerbung von Baden-Württemberg sich da sehen lassen kann. Nordrhein-Westfalen ist auch gut im Rennen. Also ich glaube, das wäre gut, wenn es noch ein paar Hotspots geben würde und wir da vorankommen. Jetzt ist es ja aber so, dass die Regierung ja auch ein paar Dinge in der Pipeline hatte, die es jetzt einfach nicht mehr überlebt haben. Gibt es da Dinge, wo du auch sagst, das müsste jetzt eine neue, idealerweise müsste das jetzt sogar vielleicht noch bis zur Wahl kommen, was vielleicht nicht ganz wahrscheinlich ist, oder was müsste eine neue Regierung, wie auch immer sie aussieht, sofort aufgreifen? Denn ich, wenn ich das noch sagen darf, erinnere mich, als ich noch Mitglied des Deutschen Bundestages war, damals war dieses Thema Stock Options, also Anteile für Mitarbeiter, die man vielleicht nicht so hochgradig bezahlen kann wie große DAX-Unternehmen, aber um attraktiv zu sein, das überhaupt mal möglich zu machen. Und dann hat man auch die erste das erste Pflänzchen pflanzen können, aber es war noch nicht stark genug. Da wurde ja auch nachgeschärft. Insofern würde mich einfach noch mal interessieren von aus deiner Warte, wo gibt es noch Nachsteuerungsbedarf und wo muss eine Regierung ran, um einfach die Startup-Strukturen im Land zu stärken?
Ja, also Mitarbeiterbeteiligung, kann man wirklich sagen, ist jetzt gerade wirklich so über die Ziellinie jetzt noch gegangen, dass es jetzt wirklich Wirkung entfalten kann.
Das war das Zukunftsfinanzierungsgesetz.
Genau, und da musste die Konzernklausel dann noch angepasst werden. Das ist jetzt alles passiert. Also jetzt können Startups da wirklich loslegen. Das ist schon mal eine echt gute
Nachricht. Erklär das vielleicht nochmal für die Zuhörer hier in 2-3 Sätzen, worum es da eigentlich geht bei diesen Mitarbeiterbeteiligungsmodellen.
Genau, im Prinzip geht es darum, dass man in Deutschland bisher eben nicht echte Anteile am Unternehmen halten konnte, ohne dass die eben sofort dann besteuert wurden. Aber mit dem Buchwert, der ja noch gar nicht sich materialisiert hatte. Das heißt, dann musst du schon Steuern zahlen, aber das Startup ist noch gar nicht im Exit-Prozess und hat noch gar keinen Cashflow zurück ausgeschüttet. Das kann natürlich ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht. Und deswegen wurde eben immer nur auf diese Virtual Share Programme ausgewichen, die keine echten Anteile sind. Und das ist eben mit ESOP, ASAP, wie wir es genannt haben, jetzt möglich. Also das ist ein großer Schritt, aber was muss jetzt eine neue Bundesregierung sofort tun? Also ehrlich gesagt sind die Startup Factories total in Gefahr, weil die sind zwar aufgegleist worden, aber weder steht die Finanzierung im Haushalt, weil den Haushalt gibt's ja jetzt gerade gar nicht, noch Also deswegen kann die nächste Stufe da jetzt nicht gezündet werden. Noch gibt es einen ganz klaren Fahrplan, dass da auch genug Geld allokiert wird, weil mit 10 Millionen pro Startup-Factory-Standort baust du keine Unternehmertum. Jetzt ist auch klar, dass der Staat nicht allein der Geldgeber für so ein Ökosystem werden soll, aber du musst natürlich andere Summen da an den Staat schieben, damit dann da wirklich was entsteht. Und das war auch die Absicht, aber das ist jetzt zum Beispiel unter die Räder geraten. Und da muss man wirklich sagen, wenn man diesen Prozess verfolgt hat, das ist so großartig, was da im ganzen Land passiert ist, dass Unis, Unternehmen, Gründer, Politiker alle sich an den jeweiligen Standorten zusammengetan haben. Hier in Berlin hieß das dann Unite Berlin und gesagt haben, wie kann jetzt so eine Startup Factory bei uns aussehen und Wirkung entfalten? Also das jetzt verpuffen zu lassen, ist fahrlässig. Das heißt, das wäre sozusagen ganz oben auf der Liste, weil du damit einfach ganz viele Innovationsstandorte im ganzen Land schaffst. Dann das Thema Fachkräfte. Das ist einfach noch ein so langer Prozess, bis wir die Menschen hier im Land und in Arbeit haben, die aus dem nicht-europäischen Ausland kommen. Und da war das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein erster Schritt. Aber jetzt müssen wir die Visa-Verfahren digitalisieren, die Abschlüsse schneller anerkennen, Englisch als zweite Amtssprache in den entsprechenden Behörden. Also da müssen wir den Talenten aus aller Welt den roten Teppich ausrollen, denn die können ja überall anders hingehen. Ja, also da wartet leider niemand auf Deutschland und sagt, ach, ihr braucht ein Jahr für ein Visum, dann melde ich mich nochmal in 10 Monaten. Nee, dann ist der oder die längst woanders. Also ich glaube, das muss ganz oben auf die Agenda. Und das Dritte ist der Bereich Deep Tech, also dieses forschungsbasierte, patentbasierte Gründen, was da aus den Hochschulen rauskommt, was in Form von ESA Aerospace, den eben genannten Kernfusions-Startups, Cellbricks, die Biomasse, aus Biomasse-Organe im 3D-Drucker drucken, all diese Sachen, da müssen wir halt mal sagen, was du eben gesagt hast, wollen wir das hier in Zukunft haben? Sollen das Technologien werden, die hier groß werden? Und wenn ja, dann braucht Deep Tech einfach Voraussetzungen, denn da bauen die zum Teil Produktionsanlagen zum ersten Mal, das heißt dann First-of-a-Kind-Anlagen. Das muss viel schneller gehen. Die brauchen viel mehr Kapital, also brauchen wir größere Deep Tech-Fonds. Die brauchen Deregulierung, damit sie das testen können, was sie da machen, egal was es ist, ob sie jetzt mit einer Rakete wie ESA Aerospace ein Launchpad brauchen oder ob sie im Fall von Marvel Fusion einen Forschungsreaktor bauen. Und da sind wir zu langsam, zu satt, zu behäbig. Und also das wären so die Themen, die ich ganz oben auf die Liste schreiben würde.
Also klarer Appell, ich fasse mal zusammen, das waren einmal diese Startup-Factories, das war zweitens, ich würde das sogar weitermachen, glaube nicht nur Fachkräfteeinwanderung, sondern überhaupt digitale Prozesse in der Verwaltung. Übrigens, wir haben deswegen auch eine Reform bei uns im Land angestoßen, dass wir zum Beispiel bis 100.000 Euro eine freihändige Vergabe machen können, wenn wir als Staat ja auch Dienstleistungen einkaufen, um vielleicht auch Unternehmen, gerade Startups oder Innovationen, kleineren Unternehmen, die jetzt noch nicht so einen langen Track Record haben und öffentliche Ausschreibung ist für die immer sehr kompliziert, auch dran partizipieren können, damit auch der Staat sich von innen heraus innovieren und neue Prozesse an den Staat bringen kann, von dem am besten der Staat am Ende was hat, aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die es betrifft. Und das dritte Thema, was du gerade eben angesprochen hattest, Technologie und auch vielleicht unser Verhältnis als Land und als Gesellschaft zu Technologien. Genau. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen auch nachbohren. Weil das ist schon etwas, was uns in Baden-Württemberg extrem wichtig ist. Es gibt eine Zahl, die ich immer sehr stolz in Reden und Interviews mit im Gepäck habe. Das sind nämlich Forschung und Entwicklung gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg. Wir sind dabei ungefähr 5,7%. Ich glaube, die Bayern das irgendwo bei 3,5 und bundesweit bei 3%. Das ist wirklich ein Spitzenwert. Das hat ein bisschen was bescheidenerweise mit dem Staat zu tun. Es hat aber vor allem was mit den privaten Unternehmen zu tun und vor allem den mittelständischen forschenden Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen, die diese Quote nach oben treiben. Und das ist eigentlich ein guter Proxy oder ein guter Indikator für, ich würde sagen, Zukunftsfähigkeit, nicht nur von Wirtschaft, sondern einer Gesellschaft insgesamt. Und da bin ich bei dem Thema Technologie, was du angesprochen hast. Gibt es bei euch im Verband so gewisse ja Schwerpunkte, wo ihr sagt, da sollten wir reingehen, das ist vielversprechend und vielleicht auf der anderen Seite auch von Dingen die Finger lassen, weil wenn man alles irgendwie ein bisschen machen möchte, dann erreicht man vielleicht keine Exzellenz. Ich frage das deswegen, weil wir versuchen in diesem dezentralen Ansatz, den wir in Baden-Württemberg auch aufgrund unserer Geografie haben, dass wir solche Cluster machen. Da geht's dann mal ums Thema künstliche Intelligenz, da geht's um das Thema MedTech, Biotech, da geht's auch mal um das Thema Quantentechnologie, das Thema Wasserstoff aufgrund einfach der Energieherausforderungen und das Thema auch Klimaschutzes, glaube ich, ein großes Thema auf uns zukommt. Da würde ich gerne so ein bisschen wissen, wo ihr die Schwerpunkte seht. Ich frage das auch deshalb, ich habe ja eben diese USA-Reise erwähnt, weil das hat bei mir einfach mega Eindruck hinterlassen. Ich war, wie gesagt, in diesem Biotech Accelerator. Dort werden Gründer, ideal normalerweise dann eben aus dem universitären Bereich, gehen da rein, können sich einen Labortisch mieten und nach 6 Monaten sollen die wieder raus. Und dann ist es erstmal egal, ob sie erfolgreich sind oder ob sie failen, wie man im Amerikanischen sagt. Die kommen dann mit ihrem zweiten oder dritten Unternehmen, genau. Und es ist einfach die Schnelligkeit, die Dynamik, aber auch die Aufbruchsstimmung, die man dort merkt. Und was ich einfach faszinierend finde, es ist ja eine Geschichte, die ist mit Händen greifbar, wenn es zum Beispiel um Kampf gegen den Krebs geht. Das ist ja ein Narrativ, da kann sich jeder von uns wahrscheinlich irgendwie mit identifizieren, weil jeder jemanden im Bekannten- oder Verwandtenkreis hat, der unter dieser Krankheit leidet oder vielleicht sogar daran verstorben ist. Das heißt, es gibt auch unheimlich große gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist zum Beispiel bei dem Space-Thema, wo ich auch die Sinnhaftigkeit erkenne, ein Megathema, aber das ist schon schwieriger zu erklären, warum das wichtig ist, dass wir Satelliten im All haben und so. Also da würde ich immer mal einfach ein bisschen interessieren, wie du drauf schaust und ob ihr auch als Startup-Verband wirklich so technologische Cluster-Ansätze für vorteilhaft haltet oder dass ihr sagt, wissen wir gar nicht, halten wir uns raus, das wissen die Unternehmen eigentlich was am besten, was da so am Markt passiert. Weil das ja auch die Frage ist, die wir im politischen Raum immer durchaus auch mal kontrovers diskutieren, wo wir eigentlich unsere Chips draufsetzen.
Genau, also ich glaube, wir als Verband, wir halten uns da insofern raus, als dass wir ein sogenannter Phasenverband sind, sprich Phase gestern gegründet bis Phase morgen an die Börse gehend. Und das ist also dann hin zu Flix und Zalando und Get Your Guide und den ganz Großen, aber von der 3-Mann-Unternehmung, die gestern irgendwie angefangen hat. Und da geben wir jetzt nicht vor, aus gründet doch mal ein bisschen mehr im Space-Tech-Bereich oder im Quantencomputing-Bereich oder wir mögen ja nicht so gerne grüner Wasserstoff oder so, sondern da sind wir eigentlich so die Interessensvertreter von Gründern und Gründerinnen in diesem Land, wenn du so willst. Aber was du alles gerade beschreibst aus, auf was setze ich meine Chips und wo ziehe ich auch das Talent der Welt an, weil ich sage, das wollen wir hier übrigens ansiedeln und groß machen, ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig für eine Industriestrategie für Deutschland. Und das müsste aus meiner Sicht viel mehr von der Politik kommen, dass man nicht sagt, wir haben ein bisschen auf Bundesebene, im BMBF haben wir ein paar Schlüsseltechnologien definiert und das hat dann hat das BMWK da noch Ideen und macht da Sachen. Und dann haben wir Cluster und dann haben wir D-Hubs und dann haben wir so viele Initiativen in diesem Land, die eigentlich alle Innovationsförderung machen. Aber das ist dann eben sehr kleinteilig und da wirst du vielleicht viele kleine Startups mit am Anfang erreichen, aber sie werden halt nicht groß. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns mehr trauen, Kräfte zu bündeln und zu sagen, so auf die Gefahr hin, dass wir halt auch mal irgendwas nicht so machen. Was wollen wir sicherstellen, dass es hier in Deutschland groß werden kann? Und vielleicht eine Geschichte aus dem Space-Tech-Bereich, weil ich gebe dir voll recht, es ist manchmal wahnsinnig schwer, Deep-Tech so zu erklären, dass die Menschen das Gefühl haben, und was habe ich davon? Aber gerade Space-Tech, wenn wir aus Europa in der Lage sind und noch besser aus Deutschland, ein Unternehmen kommt, was Raketen im 3D-Drucker baut, die schnell wieder neu baubar sind und die europäische Satelliten ins All bringen, dann haben wir Wetterdaten, Mobilitätsdaten, Landwirtschaftsdaten, Verteidigungsdaten, all das als europäische Souveränität in unserem Zugriff und können darauf ja dann Geschäftsmodelle entwickeln, die auch wieder uns helfen, unsere Landwirtschaft effizienter machen, unsere Verkehrsinfarkte reduzieren und. Statt dass wir auf Elon Musk angewiesen sind und hoffen, dass der uns ein paar Bilder rüberfunkt und 99% des Weltraums dafür sich einnimmt. Und das ist aus meiner Sicht total fahrlässig, das Gegenteil von europäischer Souveränität. Und deswegen sind gerade auch diese Deep-Tech-Unternehmen so wichtig, weil sie eben in ihren jeweiligen Bereichen ganz häufig auch bedeuten, dass wir unabhängig sind von zum Beispiel USA oder China. Und das sind wir in vielen Technologien, siehe Halbleiter oder so, eben nicht mehr.
Also auch nochmal ein klares Plädoyer, und es geht eben nicht nur um technologische Wettbewerbsfähigkeit, sondern ich fand das Beispiel sehr schön von dir eben gewählt, auch technologische Souveränität, das was ja Mario Draghi auch in seinem viel beachteten Report aufgeschrieben hat. Ja. Und ich glaube, da spielen Startups eine unheimlich wichtige, treibende Funktion. Verena, ich will zum Abschluss, wir kommen in die Schlusskurve, noch eines, wenn ich dich schon hier habe, einfach schon auch noch gefragt haben wollen. Wir wissen, oder ich habe immer vernommen, du bist auch eine starke Stimme für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch jenseits der Startup-Welt immer gewesen. Du lebst das auch, so gut es eben geht. Ja. Und du bist aber auch schon eine, die das ja nicht nur verkörpert, sondern auch immer sehr stark mit der Botschaft unterwegs ist, dass wir vor allem das Gap zwischen Gründern und jetzt ganz bewusst nicht gegendert, Gründern und Gründerinnen, von denen es prozentual deutlich weniger gibt, glaube 15% oder sowas.
18,7.
So, und das kann man ja nicht mit fachlichen Kriterien erklären. Und es ist ja nicht nur ein Gerechtigkeitsthema, sondern vor allem ist ja auch ein Chancenthema. Da lässt man ja einen großen Teil an Potenzial ungenutzt liegen. Und die Frage, warum ist das so und wie kriegen wir diese Lücke geschlossen und was können wir in der Gesellschaft, aber was können wir in der Politik auch dazu beitragen?
Ja, es ist toll, dass du es ansprichst, weil aus meiner Sicht ist das ein Business Case. Frauen sind die größte stille Reserve unseres Landes und wir machen zu wenig draus. Wir haben in unserem Female Founder Monitor gefragt, warum gründet ihr nicht? Und Nummer eins ist Vereinbarkeit. Dass man einfach Angst hat, dass diese zwei Babys, wenn du so möchtest, das echte Baby und das Unternehmensbaby in die gleiche Lebensphase fallen und man sich das schlichtweg nicht zutraut mit zu wenig staatlicher Unterstützung, denn du hast keinen Mutterschutz für Selbstständige. Das Elterngeld passt nicht wirklich zu Gründerinnen, weil das wird ja auf Basis der letzten 12 Monate berechnet. Und wenn du dann eben gerade gegründet hast und du hast da noch kaum ein Gehalt und hast aber vorher super verdient, dann wirst du nicht in so eine Phase dann auch sagen, ach Mensch, dann kriegen wir noch ein Kind. Die Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten, da gab es ja diese Woche die gute Nachricht, dass das jetzt mal von 4.000 auf 4.800 Euro pro Jahr hochgeht pro Kind. Aber da frage ich mich natürlich auch, warum macht man das nicht einfach vollständig absetzbar? Ich meine, das ist ein Business Case. Du kreierst sozialversicherungspflichtige Jobs für diejenigen, die dann eben auf Kinder aufpassen, und Frauen, aber auch Männer, aber eben hauptsächlich Frauen trauen sich zu, wieder schneller in den Job zurückzugehen, zu gründen. So, und deswegen bin ich da so hinterher bei dem Thema, weil ich finde, dass das in der Vergangenheit immer zu sehr so als Mitleidsthema diskutiert wurde, aus ja Mensch, wäre ja schon schön, wenn da noch so ein paar mehr Frauen mitmachen würden. Und ich sehe es halt einfach wirklich als, welche Innovationskraft, welche Wirtschaftskraft geht uns verloren, weil wir den Frauen nicht die Bedingungen geben, gleichermaßen am Arbeitsmarkt teilhaben zu können, weil wir in Deutschland leider immer noch so dieses vorherrschende Mindset haben. Das siehst du ja auch bei Elterngeld 12+2. In Skandinavien hast du da 6+6 und wenn beide das zu gleichen teilnehmen, gibt's noch mal was obendrauf. Und das sind so Modelle, die verändern dann auch eine Gesellschaft, weil dann hat man plötzlich nicht das Gefühl, eine Frau kommt rein und sagt, ich bin schwanger, und die hakt man gedanklich ab, sondern der Mann, der reinkommt und sagt, ich kriege ein Kind, geht genauso in Elternzeit. Und ich glaube, deswegen versuche ich da jenseits von mir selber oder meinem Mann und mir jetzt nicht nur zu sagen, wie machen wir es, sondern was sind die staatlichen Rahmenbedingungen, die es braucht, damit wir einfach da dieses Potenzial endlich heben.
Ja, vielen Dank, Verena. Und vielleicht als kleines, ich will gar nicht sagen Trostpflaster, weil ich finde, es ist mehr als das, aber wir sehen auch wieder, Fortschritt ist hier eine Schnecke, aber er geht in die richtige Richtung. Darf ich nochmal zumindest erwähnen, dass wir pünktlich, bevor die Regierung auseinandergekracht sind, ja noch das Jahressteuergesetz auch im Bundesrat verabschiedet haben.
Genau, und da sind diese Kinderbetreuungskosten drin.
Genau, die Betreuungskosten, die Absetzbarkeit nochmal erhöht worden, was einfach genau das Thema, glaube ich, drauf einzahlt, was du gerade angesprochen hast. Und auch wir haben im Land übrigens unsere Female Founders Initiative, so wie viele das machen. Wichtig ist, dass wir natürlich auch Persönlichkeiten haben, die inspirieren, mit denen man sich identifizieren kann. Ich glaube, du spielst da eine ganz wichtige Rolle, und viele, viele andere Gründerinnen, die ich übrigens auch bei uns in Baden-Württemberg tagtäglich treffe, und da noch für mehr Sichtbarkeit zu schaffen, um wiederum andere zu motivieren, zu inspirieren. Und wenn man das fördern kann, ich glaube, ist das genau die richtige Strategie. Verena, ich nehme mit, es gibt es ist unheimlich viel passiert, es bleibt unheimlich viel zu tun, ja, aber
weiter geht's.
Wir behalten uns einen positiven Blick, weil es sich einfach lohnt, weil es um
unbedingt die
Zukunft geht, und insofern lassen wir nicht die Mundwinkel nach unten hängen, sondern die Startup-Community, die etablierten Unternehmen, die Politik, wir reißen uns alle zusammen und arbeiten so gut es geht in diesen verrückten Zeiten gemeinsam zusammen, damit wir auch
eine
gute Zukunft haben. Vielen Dank für das offene Gespräch, viel Erfolg bei deiner Arbeit und bis bald mal.
Dankeschön, bis bald.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.